Ja, ich habe mir zwei Punkte. Ich würde natürlich das Thema der Finanzen auch gerne diskutieren, ist aber heute nicht das Thema, weil wir einfach auch von der Tagung vom letzten Jahr her sehr stark darum ringen, was ist denn unsere Identität? Uns ist es einfach ja ganz wichtig, dass wir nicht einfach eine Dublette des öffentlichen Schulwesens sind. Darum ringen wir um diesen Begriff. Wenn Schwester Beatrix sagt, es als Frage formuliert, was ist denn unser Auftrag in der Gesellschaft von heute, es nochmal zuspitzt auf die Frage Neugründung, oder Sie, Magister Heurers, sehr stark unsere Stärke, dass wir Orientierung anbieten. Wir sagen, den Begriff Orientierung kann man aber auch noch sehr unterschiedlich füllen. Insofern würde ich das gerne nochmal an euch zurückspielen, wo ihr denn denkt, dass der Auftrag von der Ordensschule, würde ich jetzt sagen. Wir haben heute Vormittag ein Referat eines Diözesanenschulvertreters gehört. Vielleicht kann man hier auch noch ein bisschen herausarbeiten, ob es nicht doch auch Unterscheidungen gibt. Aber was ist denn diese Orientierung, die Ihnen so wichtig ist, die Sie erleben im Schulen in Niederösterreich, was mich sehr freut. Aber was ist unser Auftrag der Ordensschulen in der Gesellschaft von heute? Wie würden ihr das beantworten? Wer anfangen mag.
Zunächst muss ich einmal sagen, es geht nicht darum, dass es uns gibt. Es ist nicht wichtig, dass es uns gibt. Es ist wichtig, dass die Menschen die Botschaft des Evangeliums vernehmen und dass das das christliche Menschenbild weitergetragen wird und Menschen in ihrem wichtigen Zeit des Aufwachsens, des Lernens, der Bildung wahrgenommen werden, begleitet werden als Menschen von Gott geschaffen mit einem Auftrag für unsere Gesellschaft. Jemand muss sich darum kümmern. Ich bin selber schon relativ weit weg von der Schule. Ich bin 2010 in Pension gegangen und die neuesten Entwicklungen kann ich nur mehr am Rand so mitverfolgen. Aber ich denke, es geht einfach darum, jemand muss sich um die Menschen kümmern. Jemand muss fragen, was diese Gesellschaft in Zukunft braucht. Wie können Kinder heute aufwachsen, sodass sie als Menschen in ihrer Ganzheit mit Sinn und Ziel ihres Lebens da sein dürfen. Dieser Auftrag muss wahrgenommen werden im Interesse von uns allen, von unserer Gesellschaft, von unserer Zukunft, von unserer Erde, von unserer Schöpfung. Und es waren halt immer wieder Ordenschristen, Christen, die sich orientiert haben an einer Grundspiritualität, die sich gerade diesem besonderen Auftrag zugewendet haben. Es muss uns nicht geben, aber es muss jemanden geben, der das tut. Und ich denke, das ist die Kraft des Evangeliums, dass es immer wieder diese neuen Berufungen gibt, immer wieder Menschen gibt, die sich genau darum kümmern und in diesem Kümmern auch zu einer Vorbildfunktion gelangen. Ich glaube schon, dass wir sagen können, dass Ordensschulen, das heißt, das kann man, glaube ich, aus der Geschichte des pädagogischen Wesens in Österreich und darüber hinaus wahrnehmen, Ordensschulen waren sowas wie Laborsituationen, wo ganz neue Methoden auch ausprobiert worden sind, wo Neuzugänge geworden sind. Ursprünglich hat es ja praktisch nur die kirchliche Schule gegeben und Gott sei Dank gibt es die Schulpflicht und gibt es das öffentliche Schulwesen und hat die Gesellschaft übernommen und verstanden, dass die Anliegen der Kirche, speziell der Orden, so wichtig sind, dass es alle machen. Dass es wichtig ist, dass Kinder in die Schule gehen können, dass wichtig ist, dass es eine soziale Fürsorge gibt, dass es wichtig ist, dass sich jemand um die Kranken, Behinderten und Sterbenden kümmert. Und dass Ordenschristen immer wieder da sozusagen an der Front waren und gesagt haben, darum geht's, das ist heute ein Problem, dafür müssen wir uns einsetzen. Und ich denke, dass es ganz hervorragende öffentliche Schulen gibt und ich würde nie sagen wollen, dass man die öffentlichen und die privaten, das darf man gar nicht sagen. Natürlich gibt es unser Problem, dass Elternerwartung mit unseren ureigensten Aufträgen öfter oder immer öfter in Widerspruch geraten. Dass Eltern unsere Schulen suchen, weil sie etwas suchen, was wir gar nicht wollen. Weil uns geht es nicht um die elitäre Aussonderung der Besten. Uns geht es um den ganzen Menschen, um die Kinder und um eine möglichst gute Erziehung für alle. Es geht uns auch nicht, ich muss doch vom Geld eine Spur reden, um die exquisiten, teuren Privatschulen. Und ich ärgere mich jedes Mal, wenn Privatschule immer nur mit dem Adjektiv teuer verbunden wird, weil ich mir denke, die wirklich teuren Privatschulen sind die, die nicht konfessionell getragen sind. Die sind super teuer. Die kosten im Monat so viel, wie unsere das ganze Jahr kosten. Und Österreich hat deswegen so ein gutes Netz an konfessionellen Privatschulen, hat wegen dieses guten Netzes nicht so viele super exquisite private, ganz teure Schulen. Wir haben diese Splittung, die wir aus England kennen, nicht, weil wir so viele konfessionelle Schulen haben, die auch was kosten, aber ein Zehntel von dem, was die anderen kosten. Und dieses Angebot wird von den Eltern natürlich wahrgenommen. Natürlich müssten wir jetzt sofort auch von der Frage der Integration reden, aber das heben wir uns vielleicht noch ein bisschen auf. Weil wenn Eltern ihre Kinder zu uns geben, damit sie, ich sage das so, nicht bei den Ausländern sind, dann sind sie genau diametral zu dem, was unser christlicher Auftrag ist.
Ja, das Stichwort war die Orientierung. Also grundsätzlich stelle ich Folgendes fest in dieser Gesellschaft. Wir leben, oder ich erlebe eine Gesellschaft der schwindenden Werte. Die Wertorientierung fehlt uns. Es ist eine wertelose Gesellschaft geworden, was aber auch für mich bedeutet, dass eine Sehnsucht da ist, nach bestimmten stabilen Ankern des Menschen sich festzuhalten. Und das brauchen gerade junge Leute. Kinder brauchen etwas zum Anhalten, etwas zum Festhalten, einen Handlauf, und das müssen auch Werte sein. Ich meine das jetzt nicht nur physisch, sondern das müssen auch Wertvorstellungen sein, Orientierungen sein, die man den Menschen ganz einfach mitgeben muss. Und ich stelle auf der einen Seite eine Wertelosigkeit fest, aber parallel auf der anderen Seite eine unglaubliche Sehnsucht nach Halt. Und diesen Halt suchen Menschen, weil sie ihn selber nicht mehr haben und auch nicht mehr wissen, wie sie den Halt ihren Kindern geben. Jetzt sucht man Ersatz. Und der Ersatz wird oft gesucht, natürlich in einer, sagen wir mal, kirchlichen, katholischen Privatschule, zu sagen, bitte gib meinem Kind das, was ihm fehlt. Werteerziehung, gib ihm Halt, gib ihm Orientierung. Und letztendlich, ich meine, dieses Europa, ich bin bei aller Toleranz, multikulturell und multireligiös, und das ist alles kein Thema. Aber eines ist schon klar, dieses Europa beruht in Wahrheit auf drei großen Säulen. Athen, Rom und Jerusalem. Von da an haben wir die Philosophie, die Demokratie, dort haben wir die Republik und die Verwaltung und das Recht und dort haben wir die Religion. Und letztendlich bestimmen diese drei Säulen die europäische Kultur und das europäische Wertefundament. Und wenn jemand glaubt, dass man sich von diesem Wertefundament einfach so locker, bei alles beliebig wird, verabschieden kann, dann verabschiedet er sich letztendlich von einer europäischen Kultur, die uns bis jetzt sehr gut getan hat. Und irgendwie suchen viele Menschen genau das, was vielen Menschen diesen Halt gegeben hat, nämlich genau diese Grundsäulen der europäischen Kultur. Und die glaubt man natürlich auch zu finden in kirchlichen Trägern, die glaubt man zu finden beim Orden in der Kirche oder auch hier in der katholischen Kirche. Und deswegen sucht man sie auf und versucht für seine Kinder diese Werte und diese Orientierung und Perspektive weitergeben zu können, weil man, glaube ich, oder viele Eltern nicht mehr in der Lage sind, das selber zu tun und weil ihnen inzwischen selber etwas fehlt. Nämlich genau dieser Halt, diese Werte und diese Orientierung. Und das, glaube ich, ist etwas, was für mich der Auftrag, ein ganz starker Auftrag der katholischen Privatschulen ist, dieses Fundament einem jungen Menschen zu geben und damit seine Persönlichkeit zu stärken Und irgendwie hat es doch die Kirche verstanden, zu vermitteln, wir geben dir das. Und deswegen kommen die Kinder zu euch und deswegen wird das auch geschätzt. Wobei ich gar nicht sagen möchte, dass so die anderen öffentlichen Schulen jetzt das nicht tun. Ich lege Wert darauf, dass auch die anderen, sie haben auch die Johannschulen Öffentlichkeitsrecht, ich lege wirklich auch Wert darauf, dass auch alle anderen Schulen sich ein echtes Profil geben. Ich halte es für gescheit, eine echte, klare Hausordnung zu haben, die man von den Eltern und von der Schulgemeinde oder wenn immer auch beschließen lässt. Ich halte Schulprofile generell für etwas ganz, ganz Wichtiges und Tolles, weil sie genau das einem Kind geben, Klarheit, Grenzen, Konsequenzen, Halt, Orientierung und Sicherheit.
Ja, aber hinter dem Profil muss ein Menschenbild stehen. Und das ist das eigentlich Entscheidende.
Dahinter steht für mich als überzeugter Europäer ein humanistisches, wenn Sie so wollen, auch christliches Menschenbild. Mhm. So ist Europa geprägt.
Ja, und ich denke, das wird in vielfacher Weise auch gerade bei uns gepflegt. Allerdings ist das Christentum eine weltumspannende Religion und eine Religion, die grundsätzlich im katholisch ist, offen, auch für die anderen Kulturen, Religionen und Nationen. Und da haben wir jetzt diese ganz große Herausforderung, dass das sich bis jetzt uns als Frage nicht gestellt hat, weil eben rund um uns sozusagen nur die Katholiken waren. Jetzt haben wir die andere Frage. Was ist mit den vielen, die nicht Christen sind, die nicht aus Europa kommen? Und was ist mit diesen jungen Leuten in unserer Gesellschaft? Und wer bereitet sie vor oder wer hilft ihnen auch, ihre eigene Identität zu finden und ihre Werte? Beziehungsweise ich höre Ihnen sehr gerne zu, aber ich frage mich immer bei den Leuten, die die Werte so hochheben, von welchen Werten redet ihr denn? Auch der Kapitalismus hat seine Werte, auch der Marxismus hat seine Werte. Ich muss ja die Werte definieren und sagen, welche meine ich denn, wenn ich von den Werten rede? Ich meine, auch die PISA-Studie hat ihre Werte, aber ganz andere. Ja. Was steht hinter so einer Philosophie, dass Kinder nach diesen Kriterien abgetestet werden? Da steht ja ein Menschenbild dahinter, beziehungsweise da stehen ja wirtschaftliche Interessen dahinter. Und das sind die Dinge, wo wir dann wieder sagen, also worum geht es denn eigentlich? Und da glaube ich schon, dass wir als konfessionelle Schule auch die Freiheit haben, danach zu fragen und dahinter zu schauen. Was wird denn eigentlich vermittelt?
Was ich vorhin gemeint habe mit unsere Identität stärker zu klären. Ich glaube, es wäre wichtig, unsere Werte oder eben die Identität ganz stark jetzt ins Wort zu bringen. Das heißt nachvollziehbar, nachlesbar zu vermitteln. Ich glaube, manchmal, wenn Eltern suchen nach einer guten Schule für ihre Kinder, ist ihnen eben nicht klar, was steht wirklich dahinter in unseren Schulen. Und das ist mir immer noch, so wie es zu Beginn meiner Zeit als Lehrerin bei den Ursulinen war, es ist mir immer noch zu diffus. Es ist immer noch nicht für viele Menschen, die nach einer Orientierung suchen, leicht greifbar, fassbar, klar verständlich. Es ist zu wenig ins Wort gebracht oder von mir aus in die Medien gebracht oder geschieht schon viel in diesem Bereich, aber es ist immer noch zu wenig griffig. Und noch ein, wenn ich nur einen Punkt anfügen darf, was ich ganz besonders wichtig finde, ist, dass Leute, die zu uns kommen und ihre Kinder zu uns geben oder auch eben die betroffenen Schülerinnen und Schüler, merken, dass sie bei uns eben aufgrund dieses Menschenbildes, vor dem wir unsere Arbeit tun, angenommen sind als diejenigen, die sie sind, dass sie keine Vorleistungen als Menschen erbringen müssen, und dass wir ihnen damit eine Identität geben. Und damit schließt sich für mich wieder der Kreis. Unsere Identität als Ordensschule vermittelt dem einzelnen Schüler oder der Schülerin erst Identität, gibt ihnen Identität für ihr Leben.
Ich
Das Schulprofil ist immer konkret. Auch dort, wo uns das vielleicht nicht bewusst ist, wird in der Alltagsarbeit ein bestimmtes Bild sichtbar. Es gibt, glaube ich, auch so etwas wie positive Vorurteile den katholischen Ordensschulen oder katholischen Schulen gegenüber. Von diesen positiven Vorurteilen profitieren wir auch. Manches, was wir tun, wird nicht wahrgenommen oder wenig wahrgenommen, weil es schwer quantifizierbar ist. Ich nenne zur Konkretisierung einige Beispiele. Mir hat unlängst eine Mutter erzählt, die einen Schulplatz für ihre Tochter sucht. Sie hat Trisomie 21, hätte dieses Kind gerne in einer katholischen Schule im Raum Linz untergebracht und hat nur Absagen bekommen. Das hat mich geschmerzt. Wir haben dann länger gesprochen drüber und einiges geklärt, aber die Tatsache, dass es dieses Kind nicht untergekommen ist, hat mich geschmerzt. Wie die Flüchtlinge nach Österreich und auch nach Oberösterreich gekommen sind, hat sich ein Spezialproblem gestellt, dass jene, die also die Schulpflicht nach österreichischem Gesetz schon erfüllt gehabt haben, in Guten Hirten untergebracht waren in Linz, aber dass es geheißen hat, die können wir nicht im Regelschulwesen beschulen. Das geht gesetzlich nicht. Dann haben wir gesagt, Moment, aber Gäste beherbergen dürfen wir doch, oder? Und wir haben dann diese 25 aufgeteilt an Privatschulen im Linzer Raum. Und es ist gut gelaufen, wir haben es aber nicht an die große Glocke gehängt, weil ich da ein ungutes Gefühl gehabt habe dabei. Und es war auch klar, dass das in manchen Klassen, wo diese Flüchtlinge dann untergebracht waren, sehr viel zusätzliche Arbeit bedeutet hat für die Klasse, für die Lehrer und das Engagement, Deutschkurse und Integrationsarbeit dort zu leisten. Ein letzter Punkt, ein Schüler mit 25% Sehleistung sucht eine Schule. Problem war die Technik, die er gebraucht hat, weil er seine eigene Kamera gebraucht hat, um von der Tafel ablesen zu können. Wir haben dann den Schüler untergebracht und der hat dann sogar maturiert und hat sogar auf Skikurs mitfahren können, weil er einen eigenen Begleitlehrer bekommen hat mit Signalweste. Das war im Regelsystem so nicht möglich, nicht vorgesehen. Da lässt sich einiges machen. Und ich plädiere dafür, an diesen Einzelpunkten sich immer um den einzelnen Menschen anzunehmen, dann wird das Profil greifbar, erlebbar, spürbar und dann wirkt es auch.
Muss ich einen kleinen Einspruch machen? Genau diese Fälle habe ich im Regelsystem. Also der Satz, das wäre im Regelsystem nicht möglich gewesen, der hat mich jetzt getroffen, weil es nicht stimmt. Ich kann Ihnen wirklich sagen, ich habe unglaublich viele Briefe von Eltern, die mir schreiben, ich sehe das überhaupt nicht ein, ich habe ein körperbehindertes Kind, wollte es anmelden in einer Privatschule und die sagen mir alle, geht nicht. Wir lösen dann natürlich, wir müssen dann diese Probleme alle lösen, ob das Sehbehinderungen sind, Hörbehinderungen sind, wir stellen ihnen Geräte zur Verfügung. Das Regelsystem muss diese Fälle sehr wohl lösen. Das ist überhaupt kein Thema, ich muss das lösen. Mhm. Geht gar nicht anders.
Gott sei Dank, aber wir würden es auch gerne lösen, wenn wir die finanziellen Mittel dazu hätten. Sowas, es kostet einfach mehr. Ne? Und,
naja,
und da
das ist
fehlt
eine Frage.
Uns dann oft
ja.
die Unterstützung.
Nein, schon, aber die gesetzliche Grundlage besteht darin, dass man sagt, das ist Aufgabe des Schulerhalters. Das ist das gesetzliche Problem.
Genau.
Und jetzt ist die Frage, wer ist der Schulerhalter?
Genau.
Und dasselbe Problem habe ich mit meinen Gemeinden.
Ja.
Niederösterreich hat 573 Gemeinden und die 573 Gemeinden sind Schulerhalter. Mhm. Und jedes Mal, wenn eine Stützkraft verlangt wird für Sehbehinderte, mhm. Hörbehinderte, kostet. Gehbehinderte, wurscht, wenn eine Stützkraft verlangt wird, ist eigentlich der Schulerhalter in der Ziehung, in dem Fall die Gemeinde oder heute der private Träger. Und genauso wie so mancher privater Träger sagt, ich habe kein Geld, ich tue es nicht, habe ich auch Gemeinden und Bürgermeister, die mir sagen, na, wie komme ich dazu, das soll die Schule zahlen. Und da beginnt ein bisschen das Problem, am Rücken des Kindes sich abzuspielen. Und das ist mein echtes Problem, dass sich das am Rücken der Kinder abspielt. Der Rechnungshofbericht, der letzte, hat zwar nicht das untersucht, aber der Rechnungshofbericht hat untersucht die Frage der IT-Unterstützer in den Schulen draußen. Was tun die, was kosten die, wer sind die? Und in Niederösterreich sind das Lehrer, weil ich keine andere Chance habe. Die werden daher dann auch vom Bund refundiert und bezahlt und vom Land. Und jetzt kommt der Rechnungshof und kritisiert Folgendes. Und das spielt in dieselbe Kerbe. Der Rechnungshof kommt jetzt und sagt, wir brauchen in Österreich eine klarere Trennung zwischen pädagogischem Personal und administrativem oder Hilfspersonal. Und diese Trennung und diese Klarheit zwischen diesen beiden Dingen ist in Österreich gesetzlich nicht klar und scharf getrennt. Und daher sagt der eine Teil, das ist Pädagogik. Die Pädagogik sagt, nein, das ist Stützung. Und in Wahrheit zahlt es keiner. Und wer bleibt auf der Strecke? Das Kind. Und daher bräuchte es hier wirklich einer vernünftigen und besseren Regelung, wer solche Stützkräfte bezahlt. Ich bin bei Ihnen, dass man eigentlich diese Stützkräfte auch, so wie die Lehrer, aus der öffentlichen Hand zahlen müsste und genau definieren müsste, wem steht wann was zu, weil sonst haben wir hier schon Unterschiedlichkeiten. Ich merke es bei Ihren Aussagen, die ich verstehe, ich merke es bei vielen Aussagen von Bürgermeistern und es sind unterschiedliche Zugänge. Und jetzt frage ich nur einmal, wie kommt das Kind dazu, dass es hier unterschiedlich bemessen wird?
Richtig, jedes Kind sollte dem Staat gleich viel wert sein. Und dafür müssten wir auch, aber wir wollen ja nicht über die Finanzen reden. Nur es kommt.
Ja, wieso nicht? Wir können
nicht. Aber es kommt zum Schluss immer wieder dazu, weil es immer die Frage ist, genau der Punkt, den ich eigentlich angesprochen habe wegen der Identität, wenn wir das tun wollen, was unser Auftrag ist, dann brauchen wir die finanzielle Unterstützung auch der öffentlichen Hand, denn sonst müssen wir aussortieren jene Kinder, deren Eltern sich das leisten können. Und dann haben wir genau den Ruf, dass bei uns die Oberschicht, die sich's leisten kann, die Kirche sucht sich die Besten aus und die Armen bleiben auf der Strecke. Nein, gegründet wurden wir für die Armen. Das war unser Auftrag, da hat es angefangen, da zu sein für die armen Kinder. Was haben wir gehört vom Josef Kalasanz gestern in der Kirche drüben bei den Pioneristen? Er ist in Rom auf die Straßen gegangen und hat die armen Kinder gesammelt. Erste kostenlose Volksschule Europas. Ne? So hat es angefangen und da hat sich das katholische Schulwesen entwickelt und die Ordensschulen haben durch die Möglichkeit der Ordensmitglieder, die kostenlos und ehrenamtlich, wenn man es gesellschaftlich anschaut, über Jahrzehnte ihre ganze Lebensleistung in diese Schule investiert haben, sehr vielen Kindern ermöglicht, Bildung zu haben, die sie sonst nicht hätten haben können. Weil wir eben uns hineingegeben haben, also unser Humankapital in den Betrieb. Jetzt, wo die Schwestern nicht mehr da sind, müssen so viele Dinge durch andere Personen leihen, die ihren vollen Anspruch haben, ersetzt werden. Und alte Tradition in der Kirche sagt, eine Schwester muss durch drei Leute ersetzt werden, wenn sie aufhört im Krankenhaus. Das ist eine alte Weisheit. Ist auch eine Frage, wie die Schwestern ausgebeutet worden sind, ist eine andere Frage. Aber wie wir wirklich diesen Einsatz haben können und eben nicht immer messen müssen, geht sich das aus, können wir uns das leisten, ist das noch drinnen? Oder schauen wir nur, wo sind die Leute mit viel Geld? Und dann sind wir gegen unseren Auftrag. Das ist mir mein Kernanliegen. Wie können wir unseren Auftrag gut erfüllen, sodass wir auch insgesamt uns wirklich um die Kinder kümmern können? Es geht um die Kinder. Es geht um die Kinder. Es geht darum, was diese jungen Menschen brauchen. Und was wir aus unserer Tradition mit unserem Reichtum als Ordenschristen auch mit unserem Charisma, ich verwende dieses Wort, geben können. Und das Charisma ist ja nicht ans Gewandel gebunden. Das Charisma ist ja eine Kraft des Geistes, die in der Gesellschaft weiterwirkt. Und ich vertraue darauf, dass es immer wieder Menschen gibt, Christen gibt, die sagen, wir müssen diese Dienst der Erziehung ernst nehmen. Jemand hatte mal gesagt, wenn es die katholischen Schulen nicht gäbe, man müsste sie erfinden. und ich bin wieder bei der Neugründung. Wir müssen neue Formen finden, wie wir den Grundauftrag, um den es geht, vom Evangelium her, uns wirklich um den Menschen zu kümmern, umsetzen ins Bildungssystem.
Ich möchte noch mal kurz replizieren auf das, was Sie zuerst gesagt haben. Es geht mir überhaupt nicht darum, da jetzt eine Breitseite gegen das öffentliche Schulwesen anzubringen, sondern ich habe wiedergegeben, wie aus der Perspektive der betroffenen Eltern die Situation dargestellt wurde. Und ich habe in meinem Einleitungsstatement darauf hingewiesen, dass ich Absolventen und Eltern auch als wertvolle, unterstützende Ressource erlebe, gerade dort, wo es auch um den Umgang mit schwierigen Situationen geht, weil wir im Regelfall sehr motivierte und Eltern haben, die sich auch von ihrer Seite her gut einbringen. Und deshalb war es gut möglich, auch in dieser Zusammenarbeit diese Situationen gut zu bewältigen. Und mir geht es darum, einen Auftrag, der sich stellt, diesen Auftrag, diese Aufgabe anzunehmen und nicht jemanden indirekt oder direkt anzugreifen, das liegt mir fern.